Hallo Schwitzer, es ist heiß in Hamburg und im Rest der Welt oder zumindest im Rest von Deutschland. Wir sind wieder mal da, Zombiesalz. Hallo Christian.
Hallo Franzi, wir hatten eine Weile hitzefrei. Wir haben hitzefrei gemacht.
Es war einfach zu warm. Das Gehirn war weggebrutzelt.
Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Folgen gesagt habe, es ist einfach zu warm. Es bleibt warm. Es ist der Jahrhundertsommer, die Jahrhundertdürre. In Schweden brennen die Wälder ab.
Und wie für jeden guten Deutschen meckern natürlich auch wir immer übers Wetter.
Die Blaualge frisst die Beine der Touristen an der Nordseeküste auf. Ja. Die steigen quasi ins Wasser und kommen mit skelettierten Beinen wieder raus.
Ist auch eine Form von Diät, so gesehen.
Ja, die Blaualgen-Diät.
Wobei Lilo, mein kleiner Hund, ja irgendwie eine Augenentzündung hatte, weil sie in der Alster geschwommen ist. Und die Blaualgen ihr die kleine Augenentzündung gemacht haben. Und ich fahre ja morgen mit La Familia eine Woche an die Ostsee. Habe aber schon geguckt, der Ort, wo wir hinfahren, der ist blaualgenfrei.
Das ist gut. Die Ostsee ist eine warme Badewanne, oder?
Ja, egal. Hauptsache Wasser.
Ja, das stimmt. Wasser, das nicht den Körper runterläuft.
Ja, genau.
Ich bewege mich seit Tagen nur noch in Adiletten durch die Gegend und bin froh, wenig Kundentermine gehabt zu haben die letzten zwei Tage.
Ich auch nicht.
Davor war ich eine Woche im Urlaub. Also ja. Da konnte man dann auch dem neuesten Modetrend hinterherlaufen, der Adilette.
Ja, und weißt
jetzt
du was?
Jetzt habe ich gerade keine an.
Ich gucke gerade nicht auf Christians Füße, aber weißt du was? Meine liebreizende Nachbarin Christina, es gibt jetzt Adiletten aus Kork mit hellblau und oder rosafarbenem, wie heißt das? Bügel drüber. Die kosten irgendwie 60 Euro und sind offensichtlich so hottest shit.
Ja.
So, und ich hatte mir kurz überlegt, welche kaufe. Ich habe aber so viele Flipflops und andere Schüchen, dass ich gedacht habe,
komm. Meine Frau hat welche aus grünem Samt.
Auch geil.
Ja.
Auch geil. Also wenn ihr Schuhinformationen haben wollt, dann immer her damit.
Ich habe die Standard Plastik schwarz,
ja.
Drei Streifen, das ist die Sportler-Adilette.
Die Sportler-Adilette.
Ja, die man heute ironisch, habe ich ein paar Mal jetzt schon gesehen, auch ironisch dann wieder mit weißen Socken trägt. Das habe ich noch nicht gemacht, weil die werden ja vorne dann auch relativ schnell
schmutzig und es wird schweißig und irgendwie...
Ja, irgendwie.
Nee. Das ist eine Form von Ironie, die mir nicht, das verstehe ich nicht.
Den Socken in der Sandale habe ich sowieso nie verstanden, weil dann ist ja der ganze Belüftungseffekt im Eimer.
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Also, dann kann ich auch einen geschlossenen
Schuh anziehen, ja. Apropos geschlossene Schuhe, ich war letztens beim Hundespaziergang, um das mal zu erzählen, wie super klug ich bin. Ich war beim Hundespaziergang und es war schon so heiß. Und da sind wir ja viel irgendwie im Niendorfer Gehege und so unterwegs und gehen dann auch mal so durch die Kollau durch. Und dann war ich irgendwie, habe ich gedacht, ziehe ich Flipflops an, nee, ach mit den Steinen und so doof und außerdem Zecken irgendwie in der Wiese. Und habe dann meine Hand, Achtung Werbung, meine Hunter Chelsea Gummistiefel, die übrigens super sind zum Laufen. Hunter heißt die Firma, ist eine englische Gummistiefelfirma, Hunter. Das sind die Hipster Gummistiefel.
Okay.
Also eigentlich trägt die Queen die auch, aber die gibt's auch irgendwie auf Festivals, siehst du die auch viel. Okay. Ein hoher Gummistiefel kostet irgendwie 120 Euro, völlig krank. Und die Chelsea-Dinger kosten irgendwie egal, aber jedenfalls, die sind super. Man kann da toll drauf laufen, man kann da gut lange drauf laufen. Und ich bin in meine Chelsea-Gummistiefel rein, ich habe auch die hohen natürlich für den Winter, und hatte keine Socken an. Und dann haben die mir sozusagen, da wo der Schuh aufhört, oben am Bein, also überm Knöchel, haben die mir in die Haut geschubbert und ich sah, es hat natürlich saumäßig wehgetan, dann habe ich meine Hose in die Schuhe gesteckt. Es hat aber nicht geholfen oder es war schon zu spät. Und ich sah aus, die Reste kann ich dir nachher zeigen, es ist 3 oder 4 Wochen her, als hätte ich versucht, mir meine Füße kurz über den Knöcheln abzuschneiden, weil ich da halt tiefe, tiefe Schürfwunden hatte. Also, ich zeig's dir hier, guck mal, guck da, da siehst du den letzten Rest. Ja, du siehst, das ist der letzte Rest.
Ja.
So, also meine Mutter, als sie sah, war erschüttert. Schätzchen, was hast du denn gemacht?
Und du hast gesagt, ich wollte mir die Füße abschneiden.
Ja, genau. Ich wollte mir die Füße abschneiden. Ich fand, die haben gejuckt.
Ich brauche ein paar neue.
Ich habe gedacht, ich brauche ein paar neue. Ich wollte auf Stumpen laufen. Okay, jetzt wird es irgendwie morbide.
Die Hitze
macht es.
Die Hirne weichen auf.
Die Hirne weichen auf. Das Niveau sinkt.
Ja, es
sinkt.
Ist auch überall da, wo gearbeitet wird,
ja. Ist
so eine gewisse Grundaggression. Spürst du das auch?
Ja.
Also, weil es ist natürlich gemein, bei der Hitze dann morgens aufzustehen und zu wissen, oh, ich habe eine To-Do-Liste. Und die wird ja gefühlt durch die Hitze nur größer.
Ja, und dann in dem Büro zu sitzen, wo 36 Grad sind, keine Ventilatoren, weil alle Ventilatoren ausverkauft sind. Oder selbst wenn du, oder in dem Büro zu sitzen, wo es Klimaanlage gibt, wo du dann frierst und kaum gehst du vor die Tür, kriegst du irgendwie fast das Gefühl, bist in der Sauna.
Ich habe am Morgen mit einer Freundin Kaffee getrunken.
Ja.
Meiner Freundin, und sie sagte, dass auch nicht nur Ventilatoren, sondern auch Kinderschwimmbecken in ganz Deutschland ausverkauft sind.
Ja, meine Schwester hat zwei noch gekauft. Meine Schwester ist jetzt gerade bei meinen Eltern in Hamburg, weil wir ja alle zusammen in Urlaub fahren. Und die stehen da im Garten rum. Ich habe ja einen Ventilator. Den habe ich schon seit ein paar Jahren. Eine Säule. Hat mir ein Ex-Freund von mir, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, gekauft damals. Der heißt Alphonse. Ich habe den Alphonse getauft und den trage ich im Moment gerne mit mir durch die Gegend. Ich war zum Beispiel letzte Woche Freitag. Ich wohne im 4. Stock, im 1. Stock beim Doppelkopf spielen und hatte Alphonse unterm Arm. Und mein Nachbar machte mir die Tür auf und lachte und sagte, was ist das denn? Dann sage ich, das ist Alphonse, mein neuer Freund. Der begleitet mich überall hin. Und so ist es auch.
Das ist ein windiger Vogel.
Das ist ein windiger Vogel. Ganz windiger Geselle. Doch. Ganz windiger Geselle. So ein der oszilliert Vogel. Auch. Der
ja, oszilliert. Ja, so ein windiger Franzose.
Ja, ja, ja. Alphonse.
Alphonse. Ich bin Alphonse. Ich bin ein Ventilator. Ich drehe mich am liebsten um mich selbst.
Sehr gut.
Er ist ein existenzialistischer Ventilator. Ich drehe mich am liebsten um mich selbst in meine Gedanken.
Wir könnten eine neue...
Ich kaufe übrigens heute.
Wir könnten eine neue... Wir könnten eine neue Rubrik einführen. Die Woche mit Alphonse. Was Alphonse irgendwie... Und du machst dann jede Woche... Na, ist vielleicht auch nicht so lustig. Aber ich ganz gut.
Es ist auch schwierig, einen Podcast zu machen bei der Hitze.
Ne? Ja, ein bisschen.
Ja, meine Ohren schwitzen unter dem Kopfhörer.
Das ist eklig, ne? Was ich, du hast vorhin was gesagt, wo ich gedacht habe, oh, eine gute Überleitung zu unserem Thema. Wir haben uns nämlich ein Thema vorgenommen. Also A, verkünden wir hiermit, dass wir die Rubrik das erste Mal der Woche.
Heute nicht
mal. Lassen wir ausfallen. Ist uns scheißegal, was ihr dazu denkt. Wir haben kurz darüber beratschlagt, habe ich gesagt, Christian, ich habe keine Lust. Und Christian hat gesagt, ich auch nicht. Und deswegen fällt das erste Mal der Woche heute aus. Ja. Bäh. So, schreib einen Brief.
Moment. Ja.
Das erste Mal der Woche erlebt von Franziska Kalle und Christian Riede.
Das erste Mal der Woche ist heute, es gibt kein erstes Mal der Woche. Eine erste Woche ohne erstes Mal.
Ja, oder das erste Mal der Woche ist, dass wir das erste Mal der Woche nicht machen.
Genau.
Schon erledigt.
Deswegen habe ich das Jingle gespielt.
Ja, mal
und herrlich. Schon erledigt. Und jetzt sind alle verwirrt, denken sie, was ist mit denen los? Die reden so viel durcheinander.
Ist egal. Ich komme nochmal zurück auf unser Hauptthema. Es ist mir auch egal, was die denken, die Leute. Das weißt du doch. Wir sind hier der. Mir doch egal. So, wir haben, du hast gerade vorhin was gesagt, nämlich, dass durch die Hitze sozusagen eine leicht aggressive Grundstimmung herrscht. Und eine leicht aggressive Grundstimmung bedeutet ja eine gewisse Anspannung. Womit wir beim Thema wären? Ich habe Christian gebeten, sich das Netflix-Comedy-Special Nanette von Hannah Gadsby anzugucken, weil ich es bereits schon 3 oder 4 Mal geguckt habe und es großartig fand, sehr berührend, mich sehr zum Nachdenken gebracht hat und das, obwohl, nein, anders gesagt, ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung, ohne zu spoilern. Hannah Gadsby ist eine australische Comedian. Sie ist lesbisch, sie gehört eher dem Buschikosen-Typ an, trägt Brille, kurze Haare, gerne in Hosenanzügen. Und sie erzählt sozusagen in ihrem Comedy-Special, oder viele ihrer bisherigen Comedy-Specials ging um das Thema Outing, um irgendwie Homosexualität und solche Dinge. Und in ihrem Comedy-Special jetzt, namens Nanette, erzählt sie eigentlich, dass sie aufhören will mit Comedy. Weil sozusagen Comedy so funktioniert, dass du, um Witze zu machen, musst du eine Anspannung schaffen, die dann durch Lachen aufgelöst wird. Ein Witz besteht aus 2 Teilen, nämlich einem Anfang und einer Pointe. Und eine richtige, vollendete Geschichte besteht aus 3 Teilen, nämlich einem Anfang, einem Zwischenteil / einer Pointe, einem Climax und einem Ende. Und Christian, unterbrich mich bitte, wenn ich Unsinn rede. Weil Christian ist ja hier der Story-Experte. Und sie sagt also, sie muss eigentlich mit Comedy aufhören, weil sie ihre Comedy bisher immer sehr self-deprecating war. Was ist das deutsche Wort? Selbsterniedrigend. Weil sie immer Witze über ihre Coming-out-Geschichten etc. gemacht hat und die Leute damit zum Lachen gebracht hat, aber sie ihre persönliche eigene Geschichte nie wirklich so erzählt hat, wie sie wirklich ist, weil sie immer das Ende ausgelassen hat. Und weil sie sozusagen sich damit selber in Damit hält sie sich selber seit Jahren in einem Zustand der Anspannung, weil sie sozusagen eben nie das wirkliche Ende erzählt, also die Anspannung sozusagen loslässt. Und das will sie eben nicht weiter tun. Dieses Comedy-Special ist lustig und zwischenzeitlich auch nicht. Das war jetzt eine ganz kurze Zusammenfassung. Sie erklärt einen ganzen Komplex an Dingen, wie Storytelling, Witze erzählen geht, wie sozusagen Anspannungs- und Anspannungslösung geht. Sie zieht sozusagen die Kunstgeschichte mit heran, weil sie nämlich mal Kunstgeschichte studiert hat. Es wird über Van Gogh geredet, es wird über Picasso geredet, es wird irgendwie darüber geredet, was sozusagen in der heutigen Welt wichtig ist, Reputation, ja, nein. Und es wird darüber geredet, auf welche Art und Weise wir sowohl öffentlich als auch im, sagen wir, kleinen Rahmen Diskussionen führen und über Themen reden und was das sozusagen im Zweifelsfall mit den Menschen macht, die daran beteiligt sind. So, das ist der Versuch einer Zusammenfassung, ohne zu viel zu spoilern. Hast du noch was zu ergänzen?
Ich fand das eine ganz gute Zusammenfassung. Ich könnte das Anspannungsende nochmal erklären, ja. Wenn du einen Witz erzählst.
Ja.
Man kommt zum Arzt, fragt den Arzt, Herr Doktor, wie lange habe ich noch? Und der Arzt sagt, 10. Was? Jahre? Tage? 9, 8, 7.
Ja.
Also die Situation schafft den Mann beim Arzt, wie lange habe ich noch? Er sagt 10, die Anspannung ist da. Oh Gott, sterben, Tod. Ja, und ihr Punchline ist, dass sie dann rückwärts zählt.
Mhm.
Aber du weißt halt nie, wie es ausgeht. Also ja. das ist der Teil.
Du weißt nicht, ob er stirbt am Ende.
Der die Geschichte am Ende eben nicht zu Ende führt.
Genau.
Ja. Und eine klassische Geschichte hast du den Setup Conflict Resolution, also den Ausgangspunkt, den Konflikt, den es in der Geschichte gibt und die Auflösung am Ende. Man findet Nemo, Vater und Sohn. Der Konflikt, Sohn wird von Taucher entführt, Vater muss ihn retten, am Ende sind sie vereint und der Vater und Sohn sind gemeinsam gewachsen.
Mhm. So, und sie haben noch Dory gefunden.
Und sie haben noch Dory gefunden.
Die überhaupt das Witzigste an dem ganzen Film ist.
Genau.
Aber die ein typischer Sidekick, die eine typische klassische Sidekick.
Zu meinem kleinen Klugscheißer-Vortrag.
Nein, das ist deswegen, ja.
Ja.
Und ich habe das geguckt und ganz zufällig, weil es kam neu auf Netflix, es war sozusagen auf der Startseite, ich wollte irgendwas gucken, habe das Bild von der Frau gesehen und habe gedacht, eine Nett hört sich irgendwie okay, ich klick das mal an. Und fand es am Anfang total amüsant und habe zwischendrin und am Ende furchtbar weinen müssen. Und zwar nicht, weil meine Geschichte weil ich eine ähnliche Geschichte habe wie Hannah Gatsby, also geht schon los, dass ich nicht lesbisch bin. Aber dass sie so Punkte anspricht, es geht auch darum, wie es ist, in der Welt zu sein, wenn man nicht angepasst ist oder wenn man anders ist, wenn man nicht der Norm entspricht. So, also das ist auch sozusagen nochmal ein ganz wichtiges Thema. Und da hat sie immer wieder Punkte gesetzt, die mich furchtbar berührt haben. Und also auch dieses Thema zum Beispiel, ich fange mal jetzt mit einem Beispiel an, sie erzählt halt, dass sie sozusagen ihre Geschichte nie zu Ende erzählt hat, weil sie sozusagen immer Witze macht. Meinst du, ich kann dieses Beispiel bringen mit der Bushaltestelle? Also sie erzählt zum Beispiel oder macht seit Jahren einen Witz, dass sie sagt, sie steht abends an der Bushaltestelle, da steht eine junge Frau, mit der spricht sie und dann kommt der Freund von der jungen Frau an und pöbelt sie an und sagt, ey, you faggot! Stop flirting with my girlfriend. Und dann sagt die Freundin irgendwie, sagt dann, hey, das ist doch ein Mädchen. Und dann sagt er, oh, ich dachte, du wärst so ein schwules Arschloch, was meine Freundin anmacht. So, wo sie dann, und alle lachen, weil natürlich es völlig absurd ist, warum sollte ein schwuler Mann irgendwie die Freundin anmachen? Und da steht die Lesbe und er so, ach nee, aber Frauen verschlage ich nicht. Aber sie hat tatsächlich mit der Mädchen geflirtet. Und alle lachen darüber, weil sie dann halt sagt, ja, ich habe ihn dann auch nicht aufgeklärt irgendwie und so weiter und so fort. Die Wahrheit der Geschichte, und damit endet eigentlich diese Witzgeschichte von ihr. Die Wahrheit der Geschichte ist aber, dass der Typ sozusagen irgendwann seinen Irrtum merkt, zurückkommt und sie total verprügelt. Und niemand ihr hilft und sie nicht zur Polizei geht und auch nicht ins Krankenhaus, obwohl sie schwer verletzt ist und sich furchtbar... Und das tut sie deswegen nicht, weil sie glaubt, dass das alles ist, was sie wert ist, dass sie nichts Besseres verdient hat und weil sie sich so schämt für ihr Anderssein, ihr Lesbischsein. Und sie sagt eben, der hat mich, es geht, und das ist eben auch interessant, sie sagt eben, der hat mich nicht vermöbelt, weil ich eine Lesbe bin. Wäre ich eine Lesbe gewesen, die lange Haare hat irgendwie und weiblich ist, also dann hätte er mich nicht verprügelt. Der hat mich verprügelt, weil ich eher aussehe wie ein Mann. Das heißt, es hat nicht mal was mit Sexualität zu tun, sondern es hat was zu tun mit sozusagen nicht konform zu sein oder anders zu sein. Und sie benutzt dieses Wort von, sie benutzt diesen Begriff von incorrectly female. Sie wäre incorrectly female. Und zwar nicht nur, weil sie sozusagen lesbisch ist, sondern eben auch, weil sie sozusagen nicht im klassischen Sinne weiblich aussieht. So. Und das hat mich furchtbar getroffen, weil ich in ganz vielem auch sozusagen, glaube ich, nach klassischer Sichtweise incorrectly female bin. Also mal davon abgesehen, dass ich sozusagen dick bin, das ist das eine. Damit bin ich ja sozusagen schon, das ist ja eh schon sozusagen das Verbrechen überhaupt, was man begehen kann heutzutage, bin ich halt auch von meiner Persönlichkeit eher Alpha. Also, ne, ich sag meine Meinung, ich bin laut, ich bin irgendwie, ich lasse mir irgendwie nicht die Butter vom Brot nehmen. Und ganz viel davon ist natürlich auch ein Schutzmechanismus. Also das ist mir so klar geworden, weißt du, während ich das gesehen habe, das erzählt sie auch, dass sie sozusagen gelernt hat, Anspannung zu steuern, weil sie die Anspannung war, weil sie nie richtig war. Und ich war auch nie richtig und habe das auch gelernt. Weißt du, bevor zu mir jemand was Böses sagt oder einen Witz über mich macht, mache ich ihn lieber selber. Die kleine dicke Frau, hö, ich bin zwischen zwei Autos durchgelaufen und dann habe ich, weil ich gedacht, da passe ich durch und dann bin ich leider an den beiden Seitenspiegeln hängen geblieben. Huch, hihi. So, dann mache ich einen Witz über was? Über mich selber und über sozusagen meine Figur und mein Äußeres, um sozusagen damit zu demonstrieren, dass ich an der Stelle unangreifbar bin, damit niemand anders den Witz macht und mich damit natürlich verletzt. Weißt du, was ich meine? Und das ist sozusagen derselbe Mechanismus. Das ist derselbe, also deswegen habe ich mich davon so berührt gefühlt, weil ich dachte, das kenne ich. Mhm. Ganz viel von dem sozusagen, wie ich, sagen wir mal, operiere im Alltäglichen und sehr viel von meinem, weiß ich nicht, Wortwitz oder so, ist auch entstanden aus einer, und das sagt sie eben auch, sie sagt, das war eine Überlebenstaktik und genau so ist das bei mir auch. Ganz viel von dem, ne, schnell sozusagen im Kopf, schnell reagieren, wenn Leute übergriffig werden, sozusagen zurückschlagen können, so irgendwie hart verbal Grenzen setzen können, so dass Leute denken, das ist anstrengend, ja, mit der irgendwie, nee. Das ist sozusagen, um zu verhindern, dass Leute mir wehtun. So, weil es einfacher ist, Wut zu managen und wütend zu werden und mich zu verteidigen, als das eigentliche Gefühl, wenn jemand gemeine Sachen zu mir sagt, mich diskriminiert oder wie auch immer, das zu tun, was eigentlich das Gefühl wäre, nämlich anzufangen zu weinen und zu sagen, warum, wieso seid ihr gemein zu mir, warum diskriminiert ihr mich, warum sagt ihr hässliche Sachen über mich, ob ich 40 Kilo mehr oder weniger wiege, macht aus mir keinen anderen Menschen. Es ist nur eine Äußerlichkeit. Warum darf ich nicht sein? Und genau dieses Gefühl, was sie auch beschreibt, dass sie nie einen Platz hatte und nie einen haben wird, also dass sie immer nicht dazugehört hat und eigentlich keine Existenzberechtigung hat, das kenne ich auch. Dieses Gefühl von, ich habe keine so wie ich bin, so wie ich aussehe, mit meinem Gewicht, aber auch mit meiner sozusagen Art, und ich meine, ich bin ja jetzt kein Arschlochmensch, bin ich sozusagen nicht konform. Ich bin nicht konform. Ich habe eigentlich keinen Platz. So, Christian Schweig, ich habe jetzt sehr lange geredet. Möchtest du auch was sagen, bevor ich 45 Minuten weiter seziere, warum, was? Und das macht ganz viel mit mir gerade, weil es sozusagen, entschuldige, ich lasse dich gleich reden, weil es sozusagen ganz viel klar macht nochmal, was auch an Schutzmechanismen da sind, wo ich, wo auch Scham, also über Scham, das ist nochmal ein eigenes Thema, können wir auch gleich drüber reden, wie hardcore ich, seit ich klein bin, eigentlich in so eine Scham, also mir immer irgendwie klar gemacht wurde, dass ich nicht richtig bin und mich eigentlich schämen muss für das, was ich bin und für das, wie ich aussehe. Und das ganz viel von dem, wie viel ich mich heute noch schäme, Also nur dafür, dass ich dick bin. Warum? Also so. Und wie viel das mein Leben bestimmt und wie viel Energie von bis hin zu sich jeden Tag, also alleine die Energie, die ich aufbringen muss, um jeden Tag aufzustehen, mich anzuziehen und mich zu rüsten für die Welt da draußen. Weil ich kann nicht einfach vor die Tür gehen und ich sein, weil weil es sehr viele Leute gibt, die Menschen wie mich nicht haben wollen. So, die dann gemeine Sachen hinterher schreien oder ins Fitnessstudio gehen. Jeder sagt zu den dicken Leuten, geht doch ins Fitnessstudio, ist doch so einfach. Ey, wenn die normal, dünne Leute haben das vielleicht auch, aber für dicke Leute, du gehst ins Fitnessstudio und kannst dir nie sicher sein, ob nicht unter der Dusche irgendjemand ein Foto von dir macht oder irgendwie ein Foto von dir macht, wie du irgendwie schwitzend auf dem Laufband stehst, so, und das im Internet veröffentlicht und einen lustigen Witz drüber macht, die dicke Frau im Fitnessstudio. Ist so. Ich meine, kriege ich selbst in meinen Bubble-gefilterten Facebook-Feed, habe ich schon von Leuten, mit denen ich nicht persönlich befreundet bin, sondern die irgendwie in meinem beruflichen Umfeld sind, so Fotos gesehen, wo die Fotos veröffentlicht haben von dicken Leuten. So, und so was Schämiges drunter schreiben, wo ich jedes Mal denke, habt ihr nichts Besseres zu tun? Aber, also das meine ich, das ist so, weißt du, da muss man sich drauf vorbereiten. Und manchmal ist man zu müde, um ins Fitnessstudio zu gehen und sich dem zu stellen. So, Entschuldigung.
Du musst dich nicht entschuldigen.
Ich weiß, aber...
ich höre zu.
Das ist sozusagen so ein... Das hat ganz viel angestoßen. Also da sind nicht viele Neuigkeiten. Also es sind nicht... Also das ist sozusagen... Ja, und ich erzähle das so, weil ich glaube, dass das mal... Weil das, glaube ich, notwendig... Also weil es auch ein bisschen was davon hat, dass ich meine Geschichte richtig erzählen muss. Weißt du, was ich meine? Da keine Witze drüber zu machen. Niemand findet es geil, dick zu sein. Ich finde es auch nicht. Aber wenn es so einfach wäre, abzunehmen, würden wir es alle tun. Und das ist es nicht. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich so wahnsinnig gerne fresse. Also das gibt es auch nochmal. Ich kann mir eine eigene Sendung drüber machen. Warum, wieso, weshalb. So, das, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Oder vielleicht tue ich es später noch. Aber, weil, ja. Aber deswegen war dieses, also ich finde, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich war es wichtig. Und mich interessiert... Weil es geht natürlich auch in dem Special um sozusagen Männer und Frauen und um sozusagen natürlich auch so ein bisschen dieses, ne, die Regeln des Patriarchats und irgendwie, wie fandest du es denn? Entschuldigung, ich bin jetzt, sagst du mal was, damit wir uns auch unterhalten.
Also ich war ziemlich überrascht und berührt von diesem Programm. Also du hast gesagt, guck dir das mal an, ich würde da gerne drüber reden. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gucken wir uns das an. Dann haben wir uns gestern Abend vor den Fernseher gesetzt, haben das angemacht. Und am Anfang habe ich so gedacht, ja, das ist jetzt so Comedy. Finde ich jetzt so lala lustig. Und dann nahm es halt dann doch irgendwie so eine ganz interessante Wende dadurch, dass es eben irgendwann keine Witze mehr waren, sondern irgendwann wirklich Geschichten wurden. Und mich hat wahnsinnig beeindruckt, was für eine Verbindung es eigentlich herstellt, wenn jemand den Mut hat, auch seine Geschichte in all der Emotionalität und in all den damit verbundenen Gefühlen und Schmerzen auch zu erzählen. Und sich da aufzumachen und zu sagen, ja, das ist die Geschichte, wie sie wirklich passiert ist. Und dass Humor ist ja kein Lösungsmechanismus, sondern ist ein Coping-Mechanismus. Also man macht Witze über eine Sache, um mit der Sache klarzukommen, vor allem bei Sachen, die man nicht lösen kann. Also
aber man schließt die Sache halt nicht ab.
Genau, es ist eine Erleichterung, es ist ein Seufzen, ein humoriges Seufzen. Der Witz, also zu sagen, es gibt natürlich auch andere Witze, aber zu sagen, diese bestimmte Art von Comedy oder von Humor. Und es ist ja gleichzeitig auch eine Industrie und eine Industrie, die darauf aus ist, ein möglichstes Maximum an Pointe rauszuholen und eben nicht an Weisheit oder, also ein Komiker hält sich vielleicht gerne für den Hofnarren, der im Witz verpackt den Leuten eine neue Sicht auf die Dinge bringt. Aber wenn der Gradzahl deine Sache verkaufte Tickets sind, dann musst du auch Erwartungen erfüllen. Mhm. Und die Erwartung ist vielleicht eher an den Status quo oder die Glaubenssätze zu bestätigen, die man hat, als Leute irgendwie vor den Kopf zu stoßen. Und es gab durchaus Situationen in dem Programm, wo man erstmal, wenn so die Geschichte von dieser Prügelei zum Beispiel kommt, wo er erstmal denkt, so, oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Nee, und wo sie eben nicht die Anspannung oder Tension, die löst sie halt nicht auf. Das war das, was ich so, das sagt sie ja auch irgendwo, hier ist meine Geschichte, also sie erzählt noch mehr Sachen im Übrigen, aber sie sagt, das hier ist meine Geschichte und ich werde euch, im Gegensatz zu dem, was ich normalerweise bei Comedy mache, dass ich euch einen Anfang erzähle und dann eine Pointe gebe und ihr lacht und löst damit die Anspannung, löse ich euch die Anspannung nicht, weil ich erzähle euch die Geschichte zu Ende und es ist die Anspannung dieser Geschichte, die hat kein gutes Ende oder lustiges Ende. Die ist einfach nur scheiße. Und das ist die Anspannung, mit der ich leben muss. Und die teile ich jetzt mit euch. Und ich tue euch nicht den Gefallen, dass ich euch am Ende einen Witz daraus mache, dass die Anspannung der Geschichte sich löst. Das fand ich auch so spannend.
Aber in dem Punkt, wo die Geschichte aber zum Ende kommt und ihre Gänze erzählt ist, ist ja trotzdem die Anspannung woanders. Also der Gedanke ist ja nicht zu sagen, der Lacher bricht quasi vorher ab, bevor es eine Lösung gibt, oder sondern dadurch gibt es einen Abschluss. Und
genau, aber es ist sozusagen kein erleichternder Abschluss im Zweifelsfall, sondern es ist vielleicht ein emotional, also du fühlst dann vielleicht keine Anspannung mehr, sondern Mitleid, Trauer, fühlt sich, also es ist sozusagen etwas, was viel mehr, und ich glaube, das ist ihr Punkt, viel mehr verbindet. Weil es viel länger hält. Also ich kann dir ehrlich gesagt von den Witzen, die könnte ich dir jetzt nicht zitieren. Was hängen geblieben ist, sind eher die ernsteren Sachen, die sie gesagt hat. So. Ja.
Naja, das ist ja der emotionale Teil von Erzählen. Mhm. Also sozusagen Geschichten erzählen kommt daraus, nicht nur Sachinformationen übertragen zu wollen, sondern eben auch die emotionale Information. Wie hat sich das eigentlich angefühlt? Und ich glaube, dass Comedy dann vielleicht nicht immer der richtige Kanal ist, ist halt, das ist ein Unterhaltungsangebot. Mhm. Und zu sagen, der Applaus und die Unterhaltung des Publikums und die positive Unterhaltung des Publikums ist wichtiger als die Emotion desjenigen, der auf der Bühne steht. Mhm. Wie viele Künstler sind damit nicht klargekommen? Mhm. Sind wie Robbie Williams von 40.000 Leuten, die ihm zugejubelt hat, ins Hotelzimmer und haben sich 600 Whisky-Cola und
eine schöne Line Koks reingezogen.
Noch eine schöne Line Koks obendrauf geträufelt.
Ja.
Um damit wieder klarzukommen, dass das Eigentliche, was du möchtest, nämlich die Verbindung, über dieses Medium nicht stattfindet.
Ja.
Also, dass ganz viel Kreativität aus einem ganz tiefen Wunsch nach emotionaler Verbindung kommt, vielleicht auch nach einer Verbindung, die man früher nicht gekriegt hat, die sich aber nicht, im Zweifel nicht durch die Kunst selber oder durch den Applaus
herstellt.
Und dann ist das wie Salzwasser trinken. Je mehr du trinkst,
desto durstiger wirst du.
Und was mich halt total umgehauen hat, und deswegen ist es auch meine totale Guckempfehlung, sich das anzugucken, wie sie eigentlich diese Mechanik von Comedy auseinandergenommen hat und ohne dabei unlustig zu werden. Also zu sagen, aber einfach eine tiefere emotionale Ebene erreicht hat, weil sie was emotional von sich preisgegeben hat und sich als Mensch dargestellt hat. Und das sind, glaube ich, so die Sachen, die in der Zeit, heute so wie ich sie erlebe, halt immer weniger werden. Mhm. Also wann hast du Gelegenheit, an der Arbeit dich als Mensch darzustellen, nicht in deiner professionellen Maske? Wenn du im Internet unterwegs bist, wann stellst du dich jetzt der Mensch dar, der du bist, oder als der Mensch, der du gern sein würdest, oder von dem du glaubst, dass die anderen gerne hätten, dass du derjenige bist.
Ja.
Und wo gibt es Räume, um genau sich diese Geschichten zu erzählen? Das ist das, was bei mir gestern hängen geblieben ist, dass ich mich gefragt habe, wo gibt es eigentlich Räume, außer beim Therapeuten, um ehrliche Geschichten übereinander zu erzählen. Mhm. Natürlich sind das Freundschaften, aber das wird gefühlt mit dem Älterwerden schwieriger, weil es einfach viel weniger Zeit gibt. Also das Leben drumherum, viel größeren, also so viele To-Dos irgendwie, dass die Konversationen vielleicht verhindern. So. Und wo schafft man diese Verbindung? Und sind nicht soziale Mädchen manchmal einfach soziale Mädchen?
Die sozialen Mädchen!
Diese sozialen Mädchen. Was ist los mit diesen sozialen Mädchen? Nein, also auch nur so eine Scheinverbindung.
Und nee, das, ist lustig. Diese
Verbindung, die du über eine wahre Geschichte teilst.
Naja, und wie häufig, also ein Punkt, den ich gerade gedacht habe, war, wie viel mehr Möglichkeiten der Selbstdarstellung wir sozusagen jetzt haben oder um uns zu zeigen und wie wenig des wahren Iches, also je mehr es davon gibt öffentlich, desto weniger fängt man an, sein wahres Ich zu zeigen. Also desto mehr verschließt man das ja sozusagen, weil es einen ja auch angreifbar macht. Und gleichzeitig habe ich diese Show gesehen und habe gedacht, wie unangreifbar sie sich damit macht. Sie ist ehrlich, sie zeigt ihre Emotionen, sagt, wie es wirklich war. Und dadurch, dass sie die Wahrheit sagt und ihre Geschichte wahr und richtig erzählt, kann man ihr faktisch nichts mehr tun. Also weißt du, was ich meine? Das ist so, da ist so viel Angst dahinter. Aber weil sie so total ehrlich war. Und das denke ich halt so im Kontakt mit, genau, wo macht man das noch? Also auch mit, natürlich, wenn man gute Freunde hat. Aber wenn sozusagen, ganz häufig erzählt man ja auch nicht alles. Oder man wird gefragt irgendwie, wie geht's dir? Und man sagt, ach ja, aber macht euch keine Sorgen. Oder, weißt du, also sozusagen wirklich mal. Und sie hat den Dreck irgendwie in wenigen Sätzen. Es ist nicht so, als würde sie eine halbe Stunde irgendwie Sachen erzählen, wo man weinen muss. Sondern es ist sozusagen, in wenigen Sätzen hat sie einmal den Dreck auf den Tisch gelegt. So ohne.
Aber auch ohne Vorwürfe draus zu machen.
Das wollte ich dich nämlich fragen. Also es geht natürlich in der Sendung, also in dem Special auch. Sie ist schon sehr hinter dem, also es geht, wird schon viel an der Rolle des weißen, sagen wir mal, weißen heterosexuellen Mannes gerüttelt. Wer weiß, heterosexueller Mann ist, kriegt schon ein bisschen das Fett weg. Wobei sie eben auch ganz klar sagt, Leute, ich hasse euch nicht, also sondern, ne? Hast du dich angegriffen gefühlt? Oder hast du irgendwie das Gefühl gehabt, boah, was hat sie denn? Also, es gibt so Reaktionen darauf, es gibt so Leute, die sagen, ja, irgendwie blöde Männer hassen eine Lesbe, was ja gar nicht stimmt. Aber ich wollte wissen, wie sich das. Es fühlt sich halt für mich ist das sozusagen nicht eine Schwester im Geiste, aber ich fühle mich halt so wie. Ich kann ganz viel davon nehmen und kann sagen, Scheiße, ja, das kenne ich. Obwohl meine Geschichte nicht eine Unze, nicht wirklich viel, also wir keine gleiche gemeinsame wirklich Erlebnisgeschichte haben. Aber wie ist das für dich? So, weil du ja sozusagen, und ich möchte nicht sagen, die andere Seite bist, weil das ist Quatsch, weil wir sind ja alle auf einer Seite. Ja, aber du weißt, was ich meine? Aber du bist halt auch nicht der typische, also.
Ich bin nicht der typische weiße Mann.
Nein, du bist aber, also verstehst du, wenn dieser Begriff benutzt wird, ne?
Ich muss immer an den Wilden Westen denken.
Ich auch, bei der weiße Mann. Und ich finde das auch voll blöd, diese Beschreibung von, oder diese Gruppe, die versucht wird zu machen, irgendwie, auch in dem Zusammenhang mit der MeToo-Bewegung, irgendwie der weiße heterosexuelle Mann, der das Privileg irgendwie, der so ein privilegiertes Leben hat. Also ja, hat er an bestimmter Stelle. Weil, verstehst du, es gibt weiße heterosexuelle Männer von A nach B, also es gibt welche, die sind ja nicht alle scheiße. Da gibt es welche, die sind so Neandertal-Gestalten, wo man denkt, boah, ja, nee, lieber nicht. Oder die wirklich so, ne, Schwulen hassen, Frauen hassen, alles hassen, was nicht ihnen untertan ist. Aber es gibt ja eine ganze Reihe sozusagen irgendwo in der Mitte. Und ich meine, ich sag jetzt mal ihr, du als Mann ist man ja auch in einer gewissen Erziehung sozusagen unterworfen und irgendwie bestimmten Rollendingern, die man erfüllen muss, ja, oder, also weißt du, was ich meine? Ich bin halt keine große Freundin von diesem der böse, weiße, heterosexuelle Mann.
Nee,
Was sie im Übrigen auch nicht macht. Aber
ich glaube, das sind so... Es ist total schwierig, Ideologiekritik zu üben, ohne Individualkritik zu üben. Also zu sagen, das ist ja eigentlich eine Ideologiekritik, eine Kritik an der vorherrschend westlichen, patriarchalisch geprägten Ideenwelt. Ja. Ideologie einfach.
Ja.
So. Und nicht an dem Einzelnen.
Ja.
Natürlich gibt es den Einzelnen, der innerhalb dieser Ideologie dann auch noch so weit geht, dass er jemanden aktiv, bewusst, im vollen Wissen angreift, missbraucht, attackiert, schlägt und so weiter.
Ja.
Und das ist natürlich nicht okay und das muss geahndet werden und dann muss er so... aber bestimmte andere Verhaltensweisen ergeben sich aus kulturellen Zusammenhängen und die sind systemisch, die setzen sich fort, die sind schwer, schwer zu verändern, aber es ist dann auch notwendig, sie zu verändern. Und sie verändern sich ja auch innerhalb eines Rahmens. Und ich glaube, wenn man sagen, an die Menschlichkeit zu erinnern, ist wahrscheinlich der Weg dahin und auch zu sagen, naja, das kann ja, also so habe ich das gesehen, das kann ja eine Sichtweise sein. Und
wobei sie eben auch ja nicht sagt, Frauen sind die besseren Menschen. Also das sagt sie ja auch. Sie sagt, sie glaubt, Frauen sind genauso Macht, können genauso machtversessen etc. sein wie Männer. Also es geht da, wie gesagt, es ist überhaupt nicht kein Männer-Bashing-Programm an alle Männer, die zuhören und jetzt denken, oh Gott, nee, eine Lesbe erzählt was und irgendwie, die hat ja, also nee, ist es eben nicht so.
Und du kannst halt nur offen bleiben, weil zu sagen, keine Ahnung, also ich bin nicht von einem großen Machtstreben geprägt.
Im Gegensatz zu mir.
Gleichzeitig, gleichzeitig, wenn ich, keine Ahnung, an was arbeite oder wenn man irgendwas schreibt, dann schleichen sich natürlich Klischees ein. Und ich bin mir auch sicher, dass ich hatte irgendwann mal vor... Ich kriege die Situation gar nicht mehr zusammen, dass ich in einem Meeting was gesagt habe und dann hat jemand gesagt, das ist aber jetzt irgendwie, glaube ich, ein bisschen frauenfeindlich. Und dann habe ich gesagt, wirklich? Habe ich zwei drüber nachgedacht, könnte man so auffassen, war ich so gemeint, tut mir leid. Und da sind halt auch, und das ist halt auch eine Schwierigkeit zu sagen, wo passieren Fehler? Also, keine Ahnung, Lapse in Judgment, der einfach daher kommt, dass die Ideologie halt im Moment so ist, wie sie ist. Und dass man nicht zu jedem Zeitpunkt mit 120%iger Aufmerksamkeit gucken kann. Und wo sind das? Das ist einfach Sachen, die einfach nicht mehr nicht gehen.
Ja.
So, und ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich selber nicht wusste, wie ich damit umgehen sollte. Also wo ich mal in so einem... Oh, das ist Jahre her. Da war ich... Wo sie am Wochenende irgendwie einen Kumpel besucht, der hat gesagt, wir gehen zu einem anderen Kumpel und dann habe ich da gesessen und ich mochte den anderen Kumpel auch gar nicht so richtig und dann ging dann so ein stranger Battle an, wer kann die coolste Bettgeschichte erzählen und irgendwie so und ich glaube ich und derjenige, mit dem ich da war, wir sanken immer weiter in die Stühle ein, weil das schon so Trump-mäßig locker Talk wurde und einfach unangenehm. Wahrscheinlich hätte ich da auch was sagen können, aber ich war erstmal so, das ist jetzt auch irgendwie einfach weird.
Ja.
Nur. Ich müsste mal genauer drüber nachdenken, dass ich die Geschichte ganz zusammenkriege. Aber ich glaube zu sagen, es ist was falsch an der Ideologie, dieser patriarchalischen Ideologie, mein Gott, da muss man auch eine rote Floralie sagen, seit Jahren. Nur keiner zu. Vielleicht müssen die drüber nachdenken, ob die Art und Weise, wie sie es
kommunizieren, die richtige ist.
Die richtige ist. Deswegen finde ich das ja gut, dass darüber eine Diskussion rausbricht. Und ich glaube, es ist halt gefährlich, das zu einer zu verallgemeinern und zu einer Individualkritik zu machen, weil absolut. Wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, du doofer weißer Mann, dann du sagst zu mir, ich bin eine doofe alte Lesbe, dann,
ja.
dann, ist, dann,
das hilft
dann, ist, dann
nicht.
Hilft es nicht. Dann ist der dann ist die,
nein, dann gibt es auch kein gemeinsames gegenseitiges Zuhören mehr.
Und ich glaube, das ist im Grunde das Wichtige.
So, also ich glaube, Zuhören ist das Wichtige und vielleicht zu versuchen, und das kann man auch nicht an jeder Ecke und Ende, aber zu versuchen, zuzuhören, anzunehmen, was die, erstmal sozusagen das stehen zu lassen. Und genau, jedem seine Menschlichkeit zu lassen. Und Menschlichkeit heißt eben auch Fehler machen zu dürfen. Und Leuten sozusagen auch ihre eigenen Grenzen zu lassen, weißt du? Und zu sagen, wenn ich sage, XY habe ich so und so empfunden, kann ja sein, dass du es nicht so gemeint hast, aber so ist bei mir. Also, so, ich glaube, naja, am Ende des Tages, es geht irgendwie darum, irgendwie miteinander zu kommunizieren und wahrhaftig und Leute stehen zu lassen, so wie sie sind. So.
Und dabei gegebenenfalls auch mal Anspannungen auszuhalten.
Ja.
Unangenehmes auszuhalten und nicht in dem Entertainment-Modus zu sagen,
Naja, und bei das Unangenehme eben nicht, wenn ich ganz anderes Beispiel. Meine Mutter hat irgendwie eine Freundin, wo ihr sozusagen in der Nähe der U-Bahn-Station aus dem Flüchtlingsheim ist, und dann sagt sie, ja, ach, und irgendwie da stehen dann immer diese ganzen jungen Flüchtlinge an der U-Bahn-Station und die stehen dann an so einem Pulk und versperren den Eingang und irgendwie, das ist ganz unangenehm und ich habe da Angst und fühle mich da nicht wohl und fühle mich da irgendwie bedroht. So, woraufhin meine Mutter dann gesagt hat, ja, aber hast du mal mit denen geredet? Also hast du mal gesagt, Entschuldigung, lassen Sie mich doch mal durch? Oder Entschuldigung, also so freundlich. Oder wenn dir die direkte, in Anführungsstrichen, das direkte Gespräch, wenn du dir da Sorge machst, bist du dann mal in das Flüchtlingsheim gegangen und hast mal, da gibt es ja bestimmt eine Sozialpädagogin, und hast zu dir gesagt, wissen Sie, das löst bei mir so unangenehme Gefühle aus, könnten wir vielleicht mal mit denen reden? Weil im Zweifel ist denen das gar nicht klar. Vielleicht ist es ihnen noch klar, und wenn du sagst, irgendwie lass mich mal durchhauen, sie dir aufs Maul, aber das weißt du ja nicht. Also sozusagen das unangenehme Gefühl, die Anspannung, die man hat, nicht sozusagen direkt auf den anderen zu ertragen, der sie bei einem übertragen, der sie auslöst, frei nach dem Motto, ich habe Angst vor dir, also bist du ein bedrohlicher, böser Mensch. Das ist jetzt auf Flüchtlinge bezogen, aber eben auch, sondern eben auch zu gucken, was davon ist eigentlich mein Anteil? Also ist das eigentlich, stimmt das eigentlich wirklich so? Oder wenn jemand was sagt, was sozusagen, was einen kränkt, oder wo man irgendwie denkt, wo man sich angesprochen fühlt irgendwie, dann nicht sozusagen automatisch zu denken, du gemeiner Penner, vielleicht haben die Leute es gar nicht so gemeint oder sie haben irgendwie, waren in dem anderen, also wir bringen ja alle sozusagen unsere eigene Realität mit an den Tisch. Ich glaube, das ist so, ist irgendwie wichtig und eben grundsätzlich, glaube ich, irgendwie zuhören und miteinander reden. So, aber eben auch ehrlich sein.
Naja, und auch wahrscheinlich ist da auch, genau wie du sagst, dann sich selber aushalten und nicht sofort ein unangenehmes Gefühl auf jemand anders zu projizieren oder irgendwo auf den Tisch zu kotzen.
Genau.
Sondern sich zu fragen, was ist denn das für ein Gefühl und warum fühle ich das jetzt gerade? Also, wenn jemand quasi in diesem Sportstudio-Beispiel, ja, ne, Anstoß nimmt und meint, er muss dann ein Foto machen und dann quasi so, das ist ja auch ein wie viel Angst und steckt denn dann auch bei demjenigen dahinter? Also zu sagen, das entschuldigt das Verhalten.
Nein, nicht, so, ne? Ein Verhalten sagt immer mehr über die Person aus, die es macht, genau, als die Person, die es betrifft. Da bin ich total so bei dir.
Das hilft zwar nicht, das hilft nur nichts, wenn es trotzdem verletzend bleibt. Also genau. Das ist, und es muss trotzdem geahndet sein. Aber das ist so ein bisschen der Gedankengang zu sagen, inwiefern kann man sich eigentlich aushalten, ne? Also, und ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Gedanke hinführt.
Gerade. Ja, aber du hast recht. Sich selber auszuhalten und die Gefühle, die man hat, und wenn sie negativ sind, Angst, irgendwie Furcht, Anspannung, eben auch und die nicht weiterzugeben über, darüber redet sie eben auch, sie, die nicht weiterzugeben über Wut und Hass, sondern man kann sie ja gerne aussprechen, Aber wenn man sie eben ausspricht und sie sozusagen in Angst und Wut oder eben sozusagen Unmenschlichkeit ausdrückt, dann teilt man damit nur Wut, also dann teilt man, macht man damit nur, man bewältigt die ja nicht. Man macht den Schmerz nur größer, weil man jemandem anders wehtut. Es ist ja gar kein Problem zu sagen, ich habe Angst vor irgendwas. Oder, also es geht auch ehrlich gesagt, das sind jetzt ein bisschen weg von Hannah Gatsby, aber jetzt um was im Fitnessstudio. Niemand muss das super finden, wenn ich irgendwie, wenn ich, jetzt mache ich schon wieder in Achtung, es ist ein self-deprecating Witz, wenn ich Schwabbelhase irgendwie auf dem Laufband rumschwitze. So, das muss niemand daneben stehen und sagen, finde ich super attraktiv. Aber es muss jemand daneben stehen und einfach nicht hingucken oder sich denken, sich gar nichts denken. Weil ich denke mir ja auch nichts. Also, so, sein lassen. Das ist sozusagen der Punkt. Erstmal sein lassen. So. Ich kann anfangen, gegen Leute zu schimpfen, die irgendwie mir was tun. Also in meinen persönlichen Tanzbereich reingehen, die gemein zu mir sind, die mich angreifen, die sonst irgendwas. Und ansonsten bin ich ja eine große Freundin von, lass die Leute doch einfach machen, was sie wollen. Sein, wie sie wollen. So, betrifft mich doch gar nicht. Ist mir doch egal, ob du jetzt einen Bart hast oder nicht, das hat doch mit mir nichts zu tun. Wenn mir der nicht gefällt, ich habe keine Probleme mit deinem Bart. Aber weißt du, was ich meine? So, das verstehe ich manchmal. Also das heißt, das verstehe ich schon, weil es natürlich immer viel einfacher ist, sozusagen unangenehme Gefühle und Anspannungen nach außen abzugeben.
Weil es auch Zeichen von Egozentrik ist. Also auch von, ist ja auch was, hat ja auch was Narzisstisches zu sagen, warum ist die Welt nicht so, wie ich sie gerne hätte?
Und das finde ich im Übrigen auch.
Wie kann es, ja, aber wie kann es sein, dass du meine Welt störst?
Ja.
Ja, und dich nicht,
denke ich jeden nicht Tag.
An mein Weltbild anpasst.
Ja. Denke ich jeden Tag, wenn ich auf der Stadt sehe, jeden Tag, wenn ich Auto sitze. Zum Thema, ne, Männer sind auch nicht besser als Frauen. Würde man mir eine Diktatur geben, Alter, das wäre nicht schön. Es wäre nicht schön. Ich wäre kein guter, ich wäre, ne, oh. Also ich meine, ich kann das gut, ich habe das gelernt, aber es gibt einen kleinen Teil von mir, der die Weltherrschaft übernehmen möchte und finde, es könnten sich doch bitte alle danach richten, wie ich die Dinge sehe. So, ich weiß das, diesen Teil, den, ich habe den gut im Griff. So, der kommt manchmal zum Vorschein und denkt sich, ich bringe alle um, ich stoß dich für was. So. Der ist da, der darf auch da sein, aber der darf nicht zu viel, also wie gesagt, ich wäre kein guter Diktator. Ja. Diktatoren sind nie gut, aber vielleicht gäbe es auch einen guten, herzlichen Diktator. Ich wäre so einer nach dem Motto, habe ich keine Zeit für irgendwie, geh mal da, ja. Mach mal tot. Du da. Henker! Was? Du bist eine andere Meinung als ich.
Man muss manchmal einfach die Frage umkehren, ne? Also sitzt draußen und neben dir telefoniert einer total laut.
Ja.
Und kann sich umdrehen und sagen, Alter, was telefonieren sie hier?
Ja.
Ja, also man kann sich halt fragen, stört dich das Telefonieren oder störst du das Telefonieren?
Ja.
Also wessen Problem ist das?
Ja, und manchmal auch ehrlich gesagt, wann lohnt es sich sozusagen, sich aufzuregen? Tut der mir wirklich weh, wenn er laut telefoniert? Ich könnte ja auch einfach 10 Meter weitergehen. So.
Das ist der Klassiker, gerne auf U-Bahnhöfen,
ja?
Wenn mitten in der Nacht irgendwo ein Halbstarker raucht und der Rentner,
ja,
mit dem Rollator die 300 Meter von der linken Seite auf die rechte Seite macht, um dem zu sagen, dass hier Rauchverbot ist.
Ja.
Und sich dann wundert, dass er einen auf die 12 kriegt. Ja. Natürlich ist es nicht richtig, einem Rentner auf die 12 zu hauen.
Nein.
Aber war es jetzt so nötig,
die 300 Meter mit dem Rollator zu gehen?
Zu gehen, um jemanden zurechtzuweisen. Also das ist so...
so ja, leben und leben lassen. So. Das ist, glaube ich, der ganze Punkt. Das ist auch ein Teil des Punktes, den sie hat, aber nicht der Hauptpunkt, den sie macht. Ja, Sehbefehl. Mich hat das sehr, um nochmal sozusagen zum Ausgangsthema ein Netz zurückzugeben, mich hat das sehr berührt. Es hat Punkte angesprochen, von denen, die mich sehr betreffen. So, im Zusammenhang mit Anspannung. Also wie viel Anspannung ich auch sozusagen, weil sie erzählt auch irgendwann an der Stelle, dass sie so viel Anspannung im Körper hat, weil sie sozusagen ihre Geschichte nie richtig erzählt hatte und weil sie sozusagen in diesem Trauma so festhängt. Und ich merke das auch, diese Anspannung, so eine Daueranspannung. Das heißt nicht, dass ich ein total unentspannter Mensch bin, aber so eine, wie so eine Art dauerhaftes Luftanhalten. So, weil man irgendwie dauerhaft was zusammenhalten muss oder irgendwie so. Und das ist anstrengend, ehrlich gesagt. So. Und deswegen, also ja, ich würde mir wünschen, dass die Leute das sozusagen, dass ihr alle, die da zuhören oder auch nicht, dass die Leute sich angucken und nicht hinterher sagen, ja toll, jetzt habe ich aber gar nicht so viel gelacht, wie ich gedacht habe. Oder, naja gut, geht halt auch nur geht um eine Lesbe, ne? Geht nur um Homo. Nee, also es, so, dass man sozusagen, dass sie diese Perspektive nur annehmen als eine Perspektive auf die Dinge. So. Weil ich finde es sehr, ich finde, wir können alle was, also auch wie gesagt, zum Beispiel das Thema irgendwie Witze über sich selber zu machen, um sich zu schützen. Ich meine, das ist nicht nur ein Problem, das bin ich nicht die Einzige, die das macht. Und es gibt sicherlich auch, ganz ehrlich, gibt auch Leute, weiß ich, keine Ahnung, Leute mit roten Haaren oder mit, keine Ahnung, irgendwie andere, also so, das ist so, für mich war das sehr lehrreich und hat das sehr viel nochmal, also hat das so Sachen in mich in Bewegung gebracht, darüber nachzudenken, wie ich mich auch gebe oder wie sozusagen ich in bestimmten Situationen reagiere, wie wieso ich, warum Wut zum Beispiel für mich viel einfacher zu auszudrücken ist und zu auszuhalten ist, zum Thema sich selber aushalten, als Trauer, als Kränkung. So, warum eigentlich man sich schämt, wenn man sich gekränkt fühlt von irgendwas, so, anstatt zu sagen und dann wütend wird und zurücksteigt, anstatt zu sagen, das hat mich jetzt gekränkt. Musste das sein. So. Weißt du, was ich meine? Also das ist, ich fand das echt, und es ist halt kein, und es ist auch lustig. Also wie gesagt, ich habe auch gelacht. Es ist jetzt nicht so Schenkelklopfen, aha, aber ganz ehrlich, was ist schon Schenkel? Also ich meine, wie häufig, ganz ehrlich, guckt man irgendwas, wo man tatsächlich irgendwie minutenlang auf dem Boden liegt und sich totlacht? Oder?
Ja. Also ich fand das faszinierend zu sagen, naja, wenn eine Sache wie Stand-Up-Comedy so viel Konventionen hat, braucht es irgendwann mal jemanden, der das bricht.
Ja.
Und der die Künstlichkeit dieses Systems mal wieder vorführt und sagt, Leute, das ist ein künstliches System.
Ja.
Na, und wir machen hier so, das war das eine, das fand ich wahnsinnig gut. Mich haben die persönlichen Geschichten berührt, einfach weil es mich daran erinnert hat, wie wichtig es eigentlich ist, persönliche Geschichten mitzuteilen und vor allem ihnen zuzuhören.
Ja.
Ihnen zuzuhören, selbst wenn einem ein Kloß im Hals anschwillt, der mich vor Fremdscham ins Sofakissen beißen lassen möchte, aber es auszuhalten.
Ja.
Meinst
du, wir sollten alle wieder mehr Nachmittagstalkshows gucken?
Nee, Talkshow ist ja auch eine simulierte.
Ja, total. Deswegen, also sind es ja auch keine wahren Geschichten.
Und
ich habe das aber gerade gedacht, weil ich gerade gedacht habe, ja, stimmt, so Fremdschämgeschichten, da muss ich immer wegschalten. Aber wenn sie wahrhaftige Fremdschämgeschichten wären und eben nicht geskriptetes Fernsehen, dann müsste man sich auch nicht so fremdschämen.
Also mit Leuten, mit Menschen mehr Konversation betreiben und ihren Geschichten zuhören und nicht, während man die Geschichte hört, schon im eigenen Kopf zu überlegen, was wäre eigentlich meine Geschichte, die Geschichte eigentlich noch toppt. Und noch ein bisschen eine geilere Geschichte ist. Weil das, und das ist für mich eigentlich der dritte Punkt, den ich rausgezogen habe, dieses Bild, was sie hat von Stand-Up-Comedians und zu sagen, ein Stand-Up-Comedian guckt auf Trump und bettelt darum, wer den besseren Witz über Trump macht.
Mhm.
Niemand spricht darum, dass da immer noch ein Typ sitzt, der damit angibt, Frauen
an die Pussy zu grabben.
So, das hat mir irgendwie schon so hingenommen. Ist halt so ein tatteriger alter Knochen. So. Und was ich mich gefragt habe, jetzt wo wir drüber gesprochen haben, ist, naja, zu sagen, in dieser digitalisierten Medienwelt sind wir hier alle irgendwie Stand-Up-Comedians geworden, die eigentlich permanent auf der Bühne stehen und um den nächsten Lacher betteln. Und was sie damit im Grunde macht und was, glaube ich, auch den Ärger bei ihren Kollegen über dieses Programm auslöst, ist, dass sie diesen Battle durchbricht und sagt, ich kämpfe nicht mehr mit, ich bin müde. Ich habe keinen Bock mehr, um Applaus zu kämpfen. Ich habe keinen Bock mehr, um Likes zu kämpfen. Hallo, hier bin ich, das ist meine Geschichte. so sieht die Welt aus. Und damit kann ich mich total identifizieren. Ich finde Medialität im Moment total ermüdend. Mhm. Wir waren jetzt eine Woche in Portugal. Ich habe mich bei Facebook ausgeloggt. Ich habe mich bei allen Portalen ausgeloggt. Ich habe die E-Mails vom Handy gelöscht. Ich war einfach müde. Mhm. Müde, irgendwie die Bilder zu sehen und so. Ich habe bei Instagram dann auch ein bisschen was. Und ich habe ein Like gekriegt und so. Einfach kein... Keine Ahnung, es ist jetzt total kitschig. Irgendwo bei... Es gab mal, ich weiß gar nicht, ist das Shakespeare oder ist das aus dem Internet? Es könnte Shakespeare sein. Ja, die Welt ist eine Bühne und wir sind alles nur Schauspieler. Mhm. Ich glaube, wir sind zu Stand-Up-Comedians verkommen.
Ein bisschen ja, weil wir Geschichten nicht mehr wirklich erzählen.
Kurzfristig, wir haben jetzt gar nicht mehr die Zeit, wie ein Schauspieler die ganze Geschichte zu erzählen. Sondern es geht quasi nur noch um den...
Lacher.
Den nächsten schnellen Lacher, die nächste schnelle Pointe, das nächste schnelle Like. Wir haben in Portugal eine Fahrt gemacht zu... Gott, wie heißt das? Bella della Rocca, Bocca, ich hab's vergessen, den westlichsten Punkt Europas. Mhm. Da fahren Touristen halt so hin, sind wir halt auch hingefahren. Da steht ein Leuchtturm und da steht irgendwie so ein Betonkreuz und da ist eine Tafel, das ist der westliche Punkt Europas. Super, ist nochmal da gewesen.
Mhm. Macht ein Foto.
Macht ein Foto, schöne Steilküste, ein bisschen mehr. Wir haben da zwei Pärchen beobachtet, die sich wirklich hart darüber gestritten haben, dass das Selfie nicht gut genug war. Oder dass er... und das ist jetzt auch so eine Rolle, in die Männer dann verfallen, das Foto von ihr nicht gut genug gemacht hat.
Ja.
Und die haben sich wirklich darüber gestritten, weil sie sagt, ach, das Foto ist blöd, ich will da nochmal hin. Und dann standen schon so viele Leute an der Klippe und wollten auch ein Foto machen. Und dann hat er gesagt, boah, das ist mir überhaupt peinlich. Und so kam dann irgendwie wirklich ein lautstarker Streit. Und dann gucken alle Leute, dann wird es noch viel peinlicher und so. Und dann frage ich sie, es ist ein fucking Foto, ihr seid doch gerade hier. Und da habe ich so gedacht, so diese, das it messes with your brain. Also das ist wie der Stand-Up-Comedian, der quasi auf der Bühne steht und sagt, ah, die Line ist aber noch nicht gut. Der Lacher war noch nicht richtig. Ich muss das jetzt nochmal machen. Und als Künstler, der damit sein Geld verdient, ist das ja auch ein total korrektes Verhalten. Aber mache ich das im Urlaub?
Ja, also, nee.
Es ging ja neulich so ein Foto sogar rum, wo an dem Strand, wo sie
wo die Typen
gedreht haben und die Typen dann halt
aufgeleitet und ihre Freundin. Und
ihre Freundin mit ihren Reiseblog fotografieren. Und man sich fragt, wie viele Männer gibt es eigentlich, die von der Position Partner zum Praktikanten für Medienproduktion degradiert wurden? Ja?
Weil man jetzt darüber wieder auch drüber diskutieren könnte, sind sie degradiert worden oder sozusagen partizipieren sie nicht einfach mit sozusagen an dem medialen Erfolg ihrer Freundin? Egal, andere Diskussion.
Ja, aber zu sagen, ist das, da muss das halt.
Ich hasse das ja im Urlaub, ganz ehrlich, ich hasse das auch, wenn Leute mal sagen, zeig mal Urlaubsfotos, dann habe ich nur 5, weil ich leider dann mein Handy immer nicht mit habe oder keinen Bock habe zu fotografieren. So. Weil ich immer denke, ich bin jetzt hier. Ich will mir jetzt nicht Gedanken darüber machen, ob ich ein Foto mache und 20 Selfies mache irgendwie, auf denen ich vielleicht so. Ich mache dann mal 1-2 Fotos und wenn die dann irgendwie scheiße sind, dann denke ich mir, dann eben nicht. So, es schränkt mich an. Will ich nicht. Aber das fand ich schön, dass du sagst, du bist müde. Weil das hat sie auch an irgendeiner Stelle irgendwie. She doesn't identify as lesbian, she identifies as tired. So, und das ist sozusagen, ich habe dann auch gedacht, ja, das ist der Club, zu dem ich auch gehöre, genau. Und sie hat in Hannah Gatsby erzählt auch, dass sie irgendwie viele Naps macht. So, also kleine Schläfchen. Dachte ich, ja, das bin ich auch. Viele kleine Schläfchen. Ich muss auch mich immer ausruhen und Naps machen, weil es alles so anstrengend ist. Stimmt. So. Ich identifiziere mich auch als müde. So. Ich freue mich jetzt auch zum Beispiel auf die Ostsee. Natürlich nehme ich mein Handy mit. Aber das wird morgens einmal angeguckt und abends einmal angeguckt. Und den Rest des Tages liegt das in unserem Haus. Weil ich habe was anderes zu tun.
Das Handy ist ja auch nicht das Problem. Sondern
nein.
Es ist ja der
Drang, Hack, immer alle mitzunehmen.
Der Hack, den es macht, also zu sagen, dass es dich auf eine Bühne stellen kann.
Ja.
Und das ist wahrscheinlich so der Moment. Früher haben wir nur Stand-Up-Comedians um die Lacher gebettelt. Jetzt betteln wir alle. Und von dem Battle ist ein bisschen müde, weil er natürlich in Perfektionismus ausartet. Und zu sagen, wer hat die meisten Likes, wer ist besser? Und ich glaube dann, wenn man die Frage stellt, dann ist ja die Frage nicht mehr, Ach, eigentlich so, ist ja erstmal okay.
Ja.
Und
ich finde ja auch Influencer, also um mal bei dem Thema, ich finde, weil immer so viele Leute, ich will Influencer werden. Gerade bei den von den jungen Leuten. Ich denke immer nur, Alter, nee, was für ein anstrengender Job. Weil du dein Leben eigentlich nur noch in Foto-Opportunities und irgendwie, also alles, was du tust, musst du sozusagen immer durch so einen Filter laufen lassen. Ist das jetzt irgendwie publishable? Ist das sozusagen, passt das in meine Zielgruppe? Ist das irgendwie, du kannst gar nicht mehr, weißt du, was ich meine? Wie anstrengend! Also ich würde, also bitte nicht, also macht, wer es machen möchte und da Spaß dran hat, bitte gerne. Aber ich finde, das ist überhaupt kein, also ich finde es null erstrebenswert, so. Was ich daran, was das Einzige, was ich daran erstrebenswert wäre, dass man sozusagen eine größere Form von Öffentlichkeit hat, um eine Message, um vielleicht positiv Leute zu beeinflussen, wenn man sie denn dann positiv beeinflusst mit Liebe, Frieden und habt euch alle gerne. Aber genauso viele, es gibt genauso viele Leute, die Leute entweder nur mit Kauf XY beeinflussen oder eben mit irgendwie Hass. Also, da fällt mir ein, früher waren ja die Medien sozusagen, die Influencer, also die Meinungsbildner. Haben wir heute mehr Meinung, also haben wir mehr Perspektiven heute als früher? Hilft uns das wirklich? Oder ist es einfach nur mehr Lärm? Und ist es nur mehr Lärm, der es sozusagen schwieriger macht, die verschiedenen Perspektiven auf ein Problem rauszufiltern. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich das gerade überlegt, weil du sagst, das ist so ermüdend, weil wir so zugeballert werden.
Ich finde gar nicht so, dass ermüdend das zugeballert, das kann ich ganz so ausblenden, sondern der das Gefühl, medial verfügbar zu sein, mhm, um gesehen zu werden.
Ja.
Ja, also zu sagen, zuerst waren es quasi nur Künstler, die sich um ihre Selbstvermarktung kümmern müssten. Mhm. Mittlerweile hat man das Gefühl, es müssen alle irgendwie Zampano machen, damit man in dem Stream seiner Freunde noch auftaucht.
Ja.
Irgendwann sage ich, ich mache meine Geburtstagseinladung, muss den Sponsored Post machen, damit ich sicher sein kann, dass die Leute das noch sehen. Ja. So. Das finde ich eher ermüdend.
Ja, so. Stimmt. Dass du sagen, eigentlich, wenn du dich nicht mehr selber darstellst, öffentlich, in Anführungsstrichen, in dieser medialen Welt eigentlich nicht mehr existierst.
Ja.
So.
Und zwar auch als Person, nicht nur als also ein Künstler oder ein Comedian ist halt auch in gewisser Weise ein Business und muss als Business auch um seine Aufträge werben und netzwerken und hin und her. Aber dass dir das halt auch als Person immer mehr so...
Was, guck mal, so habe ich gerade drüber nachgedacht, weil ich mich gerade gedacht habe, wie ist denn das? Also wenn man zum Beispiel nach mir googelt oder nach dir, dann findet man deine Website. Klar, wir sind auch irgendwie selbstständig und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel irgendwo einen Auftrag habe und zum Beispiel darum geht, sich auch Profile anzugucken von potenziellen Mitarbeitern oder irgendwie Praktikanten oder so, dann googelt man die natürlich auch. Und es ist ganz lustig, ich hatte das letztens, dass ich die Person sozusagen eigentlich nicht auffindbar war. Da war nichts, kein Xing-Profil, keins. Das kam mir seltsam vor. Da dachte ich, komisch.
Geheimagent.
Ja, oder was hat die zu verbergen? Oder ich meine, gut, wenn du im Bereich Online-Marketing arbeiten willst, sollst du schon da irgendwie auch. Aber andererseits, warum? Also warum ist auf plötzlich eine Nicht-Auffindbarkeit im Internet von jemandem, ist sozusagen so eine Art... Ist auch plötzlich eine Art Bewertungskriterium. Ich habe dann so nicht, ich habe gedacht, nee, das ist keine Bewertung. Aber das ist mir da aufgefallen, dass das sozusagen so gleich so eine Art Bewertungskriterium. Du guckst A, wenn du sie findest, was treiben sie? Sind sie irgendwie besoffen? Zeigen sie sich irgendwie in so? Oder B, wenn du sozusagen sie nicht findest, heißt das auch gleich automatisch irgendwas. Nämlich, sie sind irgendwie nicht, ist ja komisch. Der beschäftigt sich damit nicht. Der ist irgendwie nicht, weißt du, was ich meine?
Ja.
Wie seltsam.
Und wie wenig, und das ist jetzt kein Vorwurf,
ne? Ja.
dann die eigenen Bewertungskriterien dann eben auch auf Ideologie geprüft werden. Ja? Also ja. sozusagen, oh, da hat er Saufe-Fotos, oh, das ist aber bestimmt ein komischer Typ. Ich glaube, der einzige Unterschied zu unserer Altersgruppe war, dass keiner Fotos gemacht hat,
als wir besoffen waren.
Also das ist dann eben auch so, und das führt dann dazu, dass plötzlich alle irgendwie so gestriegelt sind, weil sie Angst haben, dass man quasi in ihren Fehlern irgendwelche...
Dass man ihre Wahrheit sieht. So.
Genau, dass man Dinge sieht, die gegebenenfalls als falsch wahrgenommen werden würden und ihnen irgendwie, und das ist Überwachung. Das ist nichts anderes als Überwachung.
Absolut.
Das ist dieses alte Konzept von dem Gefängnis, wie heißt das? Von dem Gefängnis, wo in der Mitte ein Wachturm ist und alle Zellen sind im Kreis drumherum angeordnet und nach vorne offen.
Ja.
Das heißt, du weißt nie, wann der vom Wachturm reinguckt.
Ja.
Könnte sein, könnte nicht sein. Und das zwingt dich dazu,
dauerhaft in deiner Zelle zu bleiben.
Dauerhaft in deiner Zelle gut zu benehmen.
Ja.
Ja. Und so gucken alle auf alle. Ah, jetzt wäre ich aber sehr negativ, du. Junge,
Big Brother.
Big Brother is watching you. So meine ich das eigentlich gar nicht. Sondern einfach eher so.
Nein, es hat ja.
Wann steht man auf der Bühne und ist man einfach mal man selber?
Ja, ich glaube.
Ist man eigentlich man selber? Gibt es das selbst eigentlich? Jetzt wird es
ganz kompliziert. Oh, jetzt wird es ganz kompliziert.
Jetzt wird es kompliziert.
Nee, ich glaube sozusagen, es geht auch gar nicht darum zu sagen, oh, die sozialen Medien und das alles zu bashen. Gar nicht. Wir haben da ja auch Spaß dran und machen es auch. Es geht, glaube ich, um eine Bewusstheit und auch eine Bewusstheit und vielleicht Achtsamkeit, nicht nur mit sich selber, sondern eben auch mit den anderen. So, das, was ich von jemandem auf Facebook sehe, so, und ich sehe nicht mal alle Postings von jemandem, ist nicht das ganze Leben von dieser Person. Also, gutes, schönes Beispiel, ne? Die Person, die sozusagen mal ein Foto gepostet hat von einer dicken Frau, die sie im Flughafen fotografiert hat und da was Ätzendes drüber geschrieben hat, die postet auch noch vielleicht 30 andere Sachen, die aber total nett sind. Und es war einfach ein schlechter Moment oder sie hat nicht drüber nachgedacht. So, das macht es nicht besser. Es ist ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht, es geht nicht. Es ist Arschlochverhalten. Aber das macht die Person vielleicht nicht sofort zu einem kompletten Arschloch, sondern nur zu einem Menschen, der einen Arschloch-Move gemacht hat, den man im Zweifelsfall mal darauf hinweist und der dann hoffentlich einsieht, dass sein Arschloch-Move einer war. So, und eben auch, dass man selber mal irgendwie... Ach, vielleicht geht es einfach nur darum, mit allen anderen irgendwie, mit sich selber, aber auch mit allen anderen etwas weniger streng zu sein. So, und eben auch, das ist nochmal nett, eben auch darüber nachzudenken, wie man Diskussionen auch öffentlich führt oder überhaupt. So, sie sagt halt dadurch, dass, also, um das nochmal, sie erzählt halt, dass sozusagen in Tasmanien, da wo sie groß geworden ist, also auf der Insel vor Australien, da war Homosexualität bis 1997 eine Straftat. Und in der Zeit, in der sie sozusagen groß geworden ist, gab es halt eine massive öffentliche Diskussion in Tasmanien und 70% der Einwohner waren der Meinung sozusagen, man sollte dieses Gesetz beibehalten, Homosexualität wäre eine Sünde, pervers. Und irgendwie, wer homosexuell ist, soll von mir aufs Festland gehen, aber jedenfalls ekelhaft. So, und sie sagt, zu dem Zeitpunkt, als sie wusste, dass sie lesbisch ist, war sie schon selber so homophob, weil sozusagen sie so zugeballert geworden ist von diesen Messages und von den 70% ihrer Community, also ihrer Mitbürger, was ja die Leute sind, die sie miterzogen haben, Lehrer, so sozusagen schon diese homophobe Haltung so drin war, dass als sie gemerkt hat, dass sie lesbisch ist, schon selber so homophob war, dass sie nur noch sich selber hassen konnte. So. Und diesen Selbsthass, so. Und diese Scham, so. Also dir wird irgendwie eingeredet, 5, 12 Jahre lang, Homosexualität ist das Schlimmste, was irgendwie sein kann. Ein großes Verbrechen, ekelhaft, pädophil, nicht gewollt, nicht geliebt, alles schrecklich. Und dann stellst du fest, fuck, ich bin leider auch homosexuell. Da kannst du dich nur selber hassen und dich schämen. Wie sollst du da irgendwie in irgendeiner Form, so, das ist eben auch ein Punkt, den sie macht, dass sozusagen die ganze, wie wir sozusagen öffentlich diskutieren, es bezieht sich auf die Sprache, mit Flüchtlingen, das bezieht sich auf die Sprache Transgender, auf eigentlich alle Themen, wo sozusagen Menschen betroffen sein können. Und das fand ich auch nochmal, dieses Schamthema, aber ich fand das nochmal wahnsinnig interessant, weil ich gedacht habe, ja, es gibt immer bei allem, was man so bespricht, die Perspektive einer Person, die betroffen ist. So, und die sozusagen, und da muss man drüber, finde ich, sollte man drüber nachdenken. Weißt du, was ich meine? Ja.
Es gibt nicht nur die lauten Stimmen, es gibt auch ein paar leise.
Es gibt auch die leisen Stimmen.
Die hört man noch nicht so oft.
Genau.
Ja. Ja.
Ja, und also sie plädiert eigentlich sehr dafür, dass man sozusagen versucht, oder das sagt sie, je mehr Perspektiven man zu etwas bekommt, desto besser kann man sich eine Meinung bilden und desto offener kann man sein und desto menschlicher wird jede Diskussion. Und in dem Moment, wo man sozusagen vor anderen Perspektiven die Augen verschließt, verschließt man eben auch die Augen vor einem Teil der eigenen und von fremder Menschlichkeit. So. Ich sag nur, so, die Flüchtlinge sollen doch alle irgendwie in Afrika bleiben oder keiner zwingt die ja ins Boot zu steigen oder, also der Flüchtling ist aber so dieses typische klassische Thema, was halt, das ist halt das einfachste Thema, um sozusagen, das, es gibt noch 20 Millionen andere Themen, also ja, bleibe ich mal beim persönlichen Thema. Nur weil man jemanden auf der Straße sieht, der dick ist, heißt das nicht, dass derjenige irgendwie faul, fett ja, aber faul, undiszipliniert und ein charakterloser Mensch ist, der nur zu Hause sitzt und Chips in sich reinfrisst. Es gibt eine Menge dicke Leute, die irgendwie ein sehr erfülltes, produktives Leben führen. Unter anderem ich möchte gleich darüber reden, wie viel Steuern ich zahle. So. Und das alles ist sozusagen nichts wert und nichtig, nur weil ich dick bin. Oder wie? Weißt du, was ich meine? So. Deswegen, ich glaube, ja, möglichst viel Perspektive, bevor man urteilt. Und am besten urteilt man gar nicht. Oh, ich bin heute so plüsch. Ich gehe mir ganz selber so auf die Nase. Ich bin so plüsch. Wir haben uns alle lieb. Jeder darf so sein, wie er ist. Aber es ist so. Ja.
Je mehr man über andere urteilt, desto mehr urteilt so
über sich selber. Und ich habe ja, ich sage das ganz offen. Ich habe auch Tage, wo ich denke, das habe ich glaube schon mal erzählt, tatsächlich abgewählt habe, ist über so Äußerlichkeiten zu bewerten. Das habe ich mir ja bewusst abtrainiert. So über Leute sowas zu denken, wie, guck dir die mal an mit der komischen Nase oder, der ist ja ganz schön dicker, mache ich nicht mehr. Aber natürlich gibt es Tage, wo ich denke, boah, die blöde Kuh irgendwie, was die unter, oder die ist so dumm, wie kann man sich nur so dumm, so. Wo ich gemein und abwertend über Leute denke, haben wir alle. Ist menschlich, so, weil es einfach ist. Also ich will mich da gar nicht jetzt irgendwie mir einen Heiligenschein umhängen, aber ich versuche es halt weniger zu tun, weil es A, eben immer mehr über mich aussagt und ich glaube, schlecht fürs eigene Karma ist, wenn man so böse und gemein und negativ über andere Leute denkt. So. Das bringt einem ja nichts. Was habe ich davon, wütend zu sein und über jemanden zu denken? Was habe ich da? Gar nichts. Das macht mir auch kein gutes Gefühl. So. Also vielleicht macht es mir 2 Sekunden ein Hochgefühl, weil ich mich vermeintlich irgendwie für überlegen halte, aber am Ende des Tages ja nicht wirklich. So. Deswegen, ich versuche das zu vermeiden, klappt nicht immer. Manchmal möchte ich trotzdem Leute gerne vor den Busch stoßen.
Und das wäre ja genauso wieder zu sagen, man ist nicht okay.
Ja.
Sondern es ist ja total okay, manchmal über Leute zu denken, man muss so ein Pfosten.
Ja.
Es heißt ja noch nicht, dass man sofort reagieren muss und ein Foto macht und auf Instagram schreibt, boah, ist das ein Pfosten. Also, sondern dazwischen eine Ebene zu haben, die sagt, warum triggert der mich denn jetzt gerade so an?
Ja, das oder zu sagen, boah, der ist ein Pfosten, ich gehe jetzt einfach weiter. Weil ich will den Pfosten nicht in meinem Leben, aber der darf gerne Pfosten sein. Hoffentlich wird er als Pfosten glücklich und es gibt bestimmt genug Leute, die gar nicht finden, dass er ein Pfosten ist. So kann man es ja auch machen.
Und es gibt auch genug Leute, die sagen zu mir, also die bestimmt über mich denken, Alter, was ein Pfosten.
Ja, die können mal bei mir klingeln und sagen, der Riedel, der ist ein Pfosten, da stoße ich die für den Bus. So ist das bei mir.
Das finde ich sehr nett.
Ja.
Ich lasse ihnen ihre Meinung.
Ich bin eine Armee. Nee, ich lasse ihnen ihre Meinung nicht, wenn sie gemeine Sachen über dich sagen.
Nee, sie müssen es ja nicht sagen. Also solange sie es denken, ist mir das ja...
Ja, ist mir auch wurscht, aber sobald sie es sagen und ich bin dabei, gibt's auf die Fresse, ne? Ja, so ist das. So funktioniert das mit mir, Freunde. Wenn man mit mir befreundet ist, hat man gleich eine Armee. Ja, ist so. Sag ich jetzt mal. Ja. Das kommt gar nicht in die Tüte. Ich hab, das kann das nicht haben. Leute, die ich mag, mit denen ich befreundet bin, die sollen mal in Ruhe lassen. So.
So, ein bisschen mehr Menschlichkeit.
Ja. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Na, 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 na.
Ja. Um sich manchmal dran erinnern, ich bin jetzt aber nicht perfekt. Warum erwarte ich das von anderen? Also,
mir ist heiß.
Die eigenen Baustellen kümmern. Zum Beispiel Wasser.
Ja, Eis.
Eis.
Ich muss noch meine Steuern heute Abend machen.
Deswegen, ne, das habe ich in Portugal, ja? Wir waren in Portugal im Urlaub, habe ich gesehen. Menschen sollten mehr an Strände gehen.
Ja.
An so Familienstrände, ne? Nicht an so ausgewählte mit zwei Palmen, wo man in seinem String-Tanga-Bikini irgendwie von seinem Freund noch ein Instagram-Foto machen lässt, weil es hier so einsam ist. Nein, auf diese vollen Strände, wo Kinder, Alte, Dicke, Dünne, jeglicher Couleur zusammenkommen, um unter der Sonne zu braten und ab und zu mal ins Wasser zu gehen. Und zu sehen, dass es einfach ganz viele verschiedene Menschen gibt
mit
dicken Hintern, dünnen Hintern, langen Haaren, keine Ahnung.
Und die ehrlicherweise,
im Gesicht,
wenn man sich das, und die ehrlicherweise, wenn man sich das alles anguckt, wo man eigentlich bei jedem nur denken kann, sieht voll okay aus. Ist halt ein Körper, ne?
So. Und alle kommen dahin, um zu schwitzen, zu planschen und ab und zu ein Eis zu essen. Hey, Sinn des Lebens.
Ja.
Und der Rest ist noch alles. Ja.
In diesem, so, Sinne,
in diesem Sinne
wünschen wir euch viel Spaß, an welchem Strand ihr auch immer seid. Zieht euch aus, tragt möglichst wenig Bikini, egal welche Figur ihr habt. Scheißegal, wie die anderen das finden. Jeder sieht, alle sehen gut aus, so wie sie sind. Alle sind nett, so wie sie sind. Seid nett zu euch, seid nett zu den anderen. Aber seid insbesondere nett zu euch. Wenn man nämlich nett zu sich selber ist, dann wird man auch nett zu den anderen Leuten.
Ab und zu ein Eis essen, das machen wir nämlich jetzt.
Ja.
Und wenn man abends nach Hause kommt und kalt geduscht hat, um die Hitze loszuwerden, vor dem Fernseher, Netflix, da lohnt sich sogar das Probeabo. Einmal in der Net
gucken. Einmal in der Net gucken von Hannah Gatsby.
Und damit hören wir jetzt einfach auf.